Wie wirkst du professionell als Illustratorin oder Designerin? Brauchst du dazu ein Designstudium, ein Zertifikat, bestimmte Arten von Aufträgen oder vielleicht auch Auszeichnungen und Ruhm und Ehre? Und was ist, wenn du Autodidaktin bist oder eben noch keine Aufträge hast? Bist du dann automatisch nicht professionell? Heute schauen wir uns an, warum dein Portfolio und dein Auftreten wichtiger sind als dein Lebenslauf und wie du dich als professionelle Geschäftspartnerin bzw. professioneller Geschäftspartner positionierst. Doch bevor es losgeht, hier eine kurze Randnotiz. Ich habe ein Quiz entwickelt, mit dem du herausfindest, was gerade bei dir in deiner kreativen Selbstständigkeit der nächste sinnvolle Schritt ist. Und mit dem Quizergebnis bekommst du auch noch eine Podcast-Playlist mit dazu, die dir beim Umsetzen hilft. Das Quiz ist nur noch bis zum Ende des Jahres 2024 online. Das heißt, wenn du das Quiz noch einmal machen möchtest, bevor es offline geht, dann mach das jetzt unter www.diegutemappe.de/quiz. Q-U-I-Z. Und damit herzlich willkommen im Portfolio Podcast. Hier erfährst du, wie du mit deiner kreativen Arbeit mehr Aufträge akquirierst, aber eben auch, wie du dafür sorgst, dass dein Herz weiterhin für deine kreative Arbeit brennt. Auch mit dem ganzen Primbamborium, den der Berufsalltag einer kreativen Selbstständigkeit so mit sich bringt. Ich bin Franziska Walter und jetzt geht's los. Vor ein paar Wochen bekam ich eine E-Mail von Tanja und ich würde gerne mit ihrer E-Mail heute anfangen und damit das Thema einleiten. Tanja schrieb: Liebe Franziska, vielen Dank für deinen Podcast. Dank deiner Folgen habe ich mich getraut, dieses Jahr zum allerersten Mal auf die Buchmesse zu fahren. Die Messe war ein großer Gewinn für mein Selbstbewusstsein als Illustratorin und ich konnte schon einige wichtige Kontakte knüpfen. Doch gleichzeitig sind neue Fragen aufgetaucht. Zum Beispiel, wie soll ich mich positionieren als Autodidaktin oder als professionelle Illustratorin? Denn meine Situation ist folgende. Ich habe kein Studium im Bereich bildender Kunst. Stattdessen bin ich Computerlinguistikerin und arbeite als Sprachlehrerin an einer Volkshochschule. Und ich arbeite in Projekten zur jüdischen Kultur und zum Holocaust. Also in einem völlig anderen Bereich als Kinderbuchillustration. Wenn LektorInnen erfahren, dass ich Autodidaktin bin, zeigen sie mir oft die Stellen im Portfolio, die autodidaktisch wirken, ihrer Meinung nach. Ironischerweise sind das manchmal genau die Stellen, die anderen LektorInnen vorher gefallen haben. Als Schülerin habe ich Privatunterricht bei einem freischaffenden Künstler genommen, in der Corona-Zeit viele Online-Kurse zum Beispiel zu Farbtheorie, Buchgestaltung und Kinderbuchkonzeption absolviert und viel Fachliteratur gelesen. Dennoch fühlt es sich nicht wie eine richtige Ausbildung an. Oder vielleicht doch? Außerdem habe ich ein eigenes Sachbilderbuch bei einem guten Verlag veröffentlicht, allerdings in Russland. Aufgrund der politischen Lage fällt es mir schwer, mich mit diesem Buch als professionelle Illustratorin zu präsentieren. Es fühlt sich an, als müsste ich neu anfangen. Ich würde mich freuen, wenn du die Themen Professionalität und Quereinstieg aus anderen Berufen in deinem Podcast aufgreifen könntest. Wie baut man Selbstbewusstsein und eine klare Positionierung in solchen Situationen auf? Ich denke, viele, nicht nur ich, würden davon profitieren. Vielen Dank noch einmal für deine hilfreichen Tipps und für dein Buch, Die gute Mappe. Es hat mich sehr inspiriert. Viele Grüße, Tanja. Vielen lieben Dank, Tanja, für deine Frage. Und ja, ich kann deine Frage sehr gut nachvollziehen. Da ich ja auch vor meinem Designstudium Architektur studiert habe, hatte ich auch lange Zeit das Gefühl, keine richtige Illustratorin zu sein. Die Frage, die ich mir damals gestellt habe, war: Ab wann darf ich mich denn als professionelle Illustratorin bezeichnen? Mein Beispiel zeigt, dass sich diese Frage auch Menschen stellen, die ein klassisches Designstudium absolviert haben. Die Zweifel sind vielleicht nicht exakt die gleichen. Vielleicht ist es nicht der autodidaktische Quereinstieg, der verunsichert, sondern vielleicht die fehlende praktische Erfahrung oder das Portfolio, das sich immer noch nicht gut genug anfühlt. Aber das Endergebnis ist das Gleiche, das Gefühl, nicht professionell genug zu wirken. Zweifel haben also viele Kreative, egal ob mit oder ohne Studium. Und ja, in kreativen Berufen ist es leichter, an sich selbst zu zweifeln. Denn erstens ist die kreative Person und deren kreativer Ausdruck ja Teil des Angebots. Das macht uns verletzlicher. Und gleichzeitig gibt es ja auch kein messbares richtig oder falsch. Das ist in anderen Berufen anders. Auch Steuerberatung ist nicht komplett schwarz-weiß, also richtig oder falsch. Auch hier gibt es eine gewisse Flexibilität, wie Menschen zum Ziel kommen. Aber es ist deutlich leichter zu sagen, ob etwas richtig gemacht wurde oder eine Umsetzung nicht dem üblichen Standard entspricht. In kreativen Berufen gibt es zwar solche Standards auch, zum Beispiel handwerkliche Regeln, aber gute Gestaltung bricht diese Regeln eben auch oft. Und gleichzeitig spielt auch immer ein subjektiver Geschmack mit hinein und auch zusätzlich noch Zeitgeist. Der eine Stil, der gerade von vielen als grandios innovativ empfunden wird, wird in 3 Jahren Schnee von gestern sein. Deshalb bekommen viele Kreative auch oft so widersprüchliches Feedback von KundInnen. Das beschreibt Tanja ja auch. Einige LektorInnen finden etwas gut, was andere als autodidaktisch wahrnehmen und damit suggerieren, dass es ihnen nicht passend erscheint. Und das ist zu großen Teilen eben auch ein subjektives Gefühl. Und das gilt es auszuhalten, wenn Mensch mit kreativer Arbeit Geld verdienen möchte. Aber das sorgt eben auch dafür, dass sich Zweifel schneller breit machen, weil es eben kein richtiges Richtig gibt. Zweifel sind allerdings keine guten Ratgeber, denn die finden immer wieder einen guten Grund, warum es besser wäre, dass alles so bleibt, wie es gerade ist. Dabei ist das, was beim Professionalisieren wirklich hilft, das mutige Voranschreiten, weil du damit lernst, dich weiterbildest und dein Selbstbewusstsein kultivierst. Damit du dann bei möglichst vielen Professionalitätskriterien einen großen grünen Haken dran machen kannst. Denn ja, es gibt konkrete Kriterien für Professionalität. Deshalb, lass uns mal schauen, welche Kriterien dafür sorgen, dass du als professionell wahrgenommen wirst. Beginnen wir mal mit deinen handwerklichen und technischen Fähigkeiten. Diese fasse ich mal zusammen als Kriterium Nummer 1, dein Handwerk. Jeder Markt hat ja spezifische Anforderungen an die handwerklichen Fähigkeiten der kreativen Person. In der Kinderbuchillustration solltest du zum Beispiel in der Lage sein, Kinderfiguren so zu zeichnen, dass diese wiedererkennbar und lebendig sind. Im Editorial-Bereich ist das zum Beispiel nicht notwendig. Hier sind die Figuren deutlich abstrahierter. Wiedererkennbarkeit ist hier in den meisten Fällen nicht notwendig. Damit du diese Marktanforderungen erfüllen kannst, brauchst du ein abrufbares Handwerk. Was meine ich damit? Ich meine damit, dass du deine Werkzeuge wie im Schlaf beherrschst und dass du weißt, wie du mit diesen Werkzeugen zu einem qualitativ wertvollen Ergebnis kommst, was du wiederholen kannst, immer und immer wieder. Als ich zum Beispiel als Architekturstudentin versucht habe, an meiner Uni das erste Mal in ein Illustrationsprojekt zu kommen, und dazu meine Mappe gezeigt habe, hat der Illo-Dozent zu mir gesagt, dass ich keine Ahnung habe, wie Bilderbücher funktionieren und dass ich, bevor ich anfange zu illustrieren, erst einmal in der Bibliothek Bilderbücher studieren soll. Und so hart das war, damals hatte er recht. Illustration ist eben so oft so viel mehr, als gut zeichnen zu können. Es gilt also auch zu lernen, wie visuelles Storytelling funktioniert, warum Typografie so viel mehr kann, als nur Lesbarkeit zu gestalten und wie gute Gestaltung die Botschaft eben auch formt. Ganz gemäß des Philosophen Marshall McLuhan, the medium is the message. Und daneben sind natürlich auch deine technischen Fähigkeiten bzw. das Beherrschen relevanter Software hier ein Faktor. Im Webdesign brauchst du ganz andere technische Fähigkeiten als im Print. Und in der Animation nutzt du andere Programme als beim Entwickeln von Marken. Das Gute ist, dass es nicht zwingend notwendig ist, an einer Hochschule zu studieren, um dir diese Fähigkeiten anzueignen. Es ist genauso gut möglich, dieses Wissen autodidaktisch zu lernen, heute mehr denn je mit YouTube und Co. Und Tanja hat hier einige Wege beschrieben, die dir zusätzlich dabei helfen. Zum Beispiel Bücher, Weiterbildungen, Kurse und natürlich auch Selbststudium. Und damit kannst du dir Schritt für Schritt eben auch dein Handwerk und deine technischen Skills aufbauen. Okay, und dann sind wir schon bei Kriterium Nummer 2. Und das ist dein Branchenwissen. Um deine Arbeit als professionelle Dienstleistung anzubieten, sollte diese dem Standard des jeweiligen Marktes entsprechen, auf dem du arbeiten möchtest. Und damit du diese Standards des jeweiligen Marktes einhalten kannst, brauchst du Branchenwissen. Du solltest zum Beispiel verstehen, was AuftraggeberInnen und Verlage brauchen und wie Projekte ablaufen. Um meine Verantwortlichkeiten zum Beispiel in der Druckvorstufe zu lernen, war für mich das Jahr, dass ich in der Grafikredaktion eines italienischen Magazins gearbeitet habe, so viel wichtiger als mein Designstudium. Denn ja, Mensch lernt ja beim Machen. Und um dein Branchenwissen zu evaluieren, kannst du dich folgende Fragen fragen. Frag dich, habe ich ein gutes Grundverständnis, wie der Markt, auf dem ich arbeiten möchte, funktioniert? Verstehe ich, welche Aufgaben ich hier in meiner Rolle als Illustratorin oder Designerin für Kundinnen erledige? Und wofür werde ich eigentlich bezahlt? Und du kannst dich auch fragen, habe ich schon einmal so eine typische Aufgabe gelöst und zu einem marktüblichen Ergebnis gebracht? Tanja kann ja laut Ja sagen, denn sie hat ja schon ein Sachbuch bei einem Verlag publiziert. Sie hat also schon einmal bewiesen, dass sie weiß, wie der Sachbuchmarkt funktioniert. Und ja, dass das Buch bei einem russischen Verlag herausgekommen ist, kann in der aktuellen politischen Situation dafür sorgen, dass einige LektorInnen mit einem emotional eingefärbten Blick auf das Buch schauen. Wie Tanja damit umgehen möchte, ist eine sehr persönliche Frage und eine sehr individuelle Entscheidung. Aber Tanja hat hier Handlungsmöglichkeiten. Sie könnte zum Beispiel nur die Illustrationen zeigen und den Satz und die Texte einfach weglassen. Oder sie könnte auch gezielt einige Seiten ins Englische oder Deutsche übersetzen, um dem Buch die Möglichkeit zu geben, ohne den politischen Kontext betrachtet zu werden. Auch mit diesen Lösungen zeigt sie, dass sie schon auf dem Markt gearbeitet hat und dass sie die Aufgaben des Marktes versteht. Wenn du jetzt beim Zuhören merkst, dass dir selbst diese praktischen Beweise für dein Branchenwissen im Portfolio fehlen, dann ist das übrigens kein Weltuntergang. Denn du hast ja jederzeit die Möglichkeit, mit freien, angewandten und selbst initiierten Projekten genau diese Lücken aufzufüllen. Zu Beginn meiner Selbstständigkeit habe ich zum Beispiel diverse freie Projekte gemacht, um mein Portfolio mit angewandten Arbeiten zu füllen. Zusammen mit FreundInnen habe ich zum Beispiel ein Magazin herausgebracht. Dabei habe ich die Gestaltung übernommen, die Druckvorstufe und einen großen Teil der Pressearbeit. Und zu Beginn hatte ich keinen Plan für nix und habe dann beim Machen gelernt. Freie angewandte Projekte erlauben dir also, Auftragssituationen ganz praktisch zu simulieren. Und ja, natürlich kannst du die in deinem Portfolio zeigen und das ist auch ein total valider Weg. Okay, aber es gibt auch noch andere Wege, wie du dir Branchenwissen aneignen kannst, auch mal ganz ohne Praxis. Denn zum Beispiel Berufsverbände vermitteln in ihren Publikationen auch Branchenwissen. Das beste Beispiel dafür ist das Honorarwerk der Illustratorenorganisation, das neben marktüblichen Honoraren eben auch marktübliche Prozesse beschreibt. Okay, und dann kommen wir schon zu Kriterium Nummer 3 und das sind deine unternehmerischen Kompetenzen. Denn neben dem Branchenwissen gehören auch unternehmerische Kompetenzen, wie zum Beispiel Preiskalkulation, grundlegende Kenntnisse zu Verträgen, Urheberrecht und Nutzungsrechten oder auch Zeitmanagement oder wie du deine Buchhaltung machst, zu den Fähigkeiten, die dich professionell machen. Viele dieser Fähigkeiten werden nicht oder nur marginal an den Hochschulen vermittelt. Dabei sind die unternehmerischen Fähigkeiten oftmals die, die signifikant mitentscheiden, wie wirtschaftlich erfolgreich deine kreative Selbstständigkeit sein wird. Aber deshalb gibt es eben auch viele Kreative, die die tollsten Abschlüsse in der Tasche haben und sich trotzdem nicht professionell fühlen. Hier sitzen also die meisten ExistenzgründerInnen im gleichen Boot, egal ob mit oder ohne Studium. Aber es gibt Hilfe. Berufsverbände wie die Illustratorenorganisation oder der BDG oder Design Austria oder zum Beispiel auch die regionalen Kreativgesellschaften vermitteln hier in großen Teilen auch kostenlos Basiswissen und geben Starthilfe. Und für dieses Kriterium gibt es noch eine andere echte Superkraft. Und das sind erfahrene KollegInnen. Denn die wissen, wie der Hase läuft. Deshalb kann es zu Beginn deiner Selbstständigkeit, aber wenn wir mal ganz ehrlich sind, eigentlich auch immer, wirklich hilfreich sein, dich mit erfahrenen KollegInnen zu vernetzen. Zum Beispiel in Netzwerkgruppen, in Stammtischen, Berufsverbänden, Ateliergemeinschaften oder in gemeinsam umgesetzten freien Projekten. Okay, fassen wir also mal zusammen. Branchenwissen ist also Macht. Aber dieses Wissen alleine reicht nicht, denn es gilt auch, das Wissen in deinem Handeln aktiv einzusetzen. Und damit kommen wir zu Kriterium Nummer 4, dein professionelles Verhalten. Deine Kommunikations- und Organisationsfähigkeiten machen auch einen großen Teil deiner Professionalität aus. Genauso wie deine Fähigkeiten, Konflikte respektvoll zu navigieren und im Team zu arbeiten. Denn so toll das Portfolio auch sein mag, wenn es super stressig ist, mit einer kreativen Person zusammenzuarbeiten, weil die sich vielleicht nicht an Absprachen oder an Deadlines hält oder bei Konflikten zu einem roten Feuerball wird oder anfängt zu weinen wie ein Springbrunnen, wird sich das schnell rumsprechen. Da hat einfach niemand Bock drauf. Vor allem nicht im Business, denn da hängt ja an der Arbeit üblicherweise auch ein monetäres Ziel mit dran und GeschäftspartnerInnen, die sich unprofessionell verhalten, sind hier Risikofaktoren. Aber keine Angst, Schritt für Schritt bei deinem professionellen Verhalten gilt es, dir zu erlauben, Schritt für Schritt besser zu werden. Kein Mensch ist perfekt und es ist total in Ordnung, Fehler zu machen, solange wir daraus lernen. Ich habe in meinem Leben schon so einige KundInnen-Gespräche so richtig verkackt, aber solange du in solchen Situationen die Verantwortung für deine eigenen Fehler übernimmst, lässt sich vieles auch wieder kitten. Und mit jedem Fehler kommt eben auch die Möglichkeit, daraus zu lernen. So, und jetzt sind wir schon bei Kriterium Nummer 5. Das ist eins, das oftmals von Kreativen als besonders wichtig empfunden wird, meiner Meinung nach aber nur die Kirsche auf dem Eisbecher ist. Was meine ich? Damit meine ich deine professionelle Webseite, deine Geschäftsausstattung und dein kohärentes und kontinuierliches Marketing. Klar, das ist wirklich wichtig, denn damit machst du Akquise und mit Akquise akquirierst du Aufträge. Deine Akquisekanäle sollten also deine Werte und dich als Person authentisch widerspiegeln. Und wenn du das schaffst, dann wird aus diesen ganzen Einzelteilen eine wiedererkennbare Marke und die macht deine Akquise wirksamer und dein Auftreten professioneller. Aber wenn dann im ersten Auftrag der Kostenvoranschlag überhaupt keinen Sinn macht, weil du den Wert deiner Arbeit vollkommen falsch eingeschätzt hast, dann nützt auch die schönste Geschäftsausstattung nichts. Deshalb, das professionelle Auftreten ist wichtig, aber die anderen Kriterien sind genauso wichtig. So, und jetzt sind wir schon bei Kriterium Nummer 6. Last but not least, und das ist ein ganz unsichtbares, aber essentielles Kriterium, dein Selbstverständnis. Denn am Ende ist es so, die Erlaubnis, dich als professionelle kreative Person, also als Illustratorin oder Designerin zu bezeichnen, kann nicht von außen kommen. Du bist schlussendlich die einzige Person, die dir diese Erlaubnis geben kann. Hier hilft es, wenn du formulieren kannst, wer du als kreative Person bist und was dich mit deiner kreativen Arbeit einzigartig macht. Es hilft auch, wenn du weißt, was genau du anbietest, wo das gebraucht wird und welchen Mehrwert das für dein Gegenüber erzeugt. Und ja, hier kannst du dich selbst unterstützen, indem du dich bewusst positionierst. Dann weißt du das nämlich alles. Indem du dich ganzheitlich positionierst, nimmst du deine Selbstständigkeit ernst, sowohl die wirtschaftlichen Aspekte als auch die künstlerischen. Und dass du deine Selbstständigkeit ernst nimmst, ist die Grundvoraussetzung dafür, dass auch andere sie ernst nehmen. Und hier eine kurze Randnotiz. Wenn du magst, kannst du das übrigens auch mit meiner Unterstützung und in dem 14-wöchigen Prozess in der Portfolio-Akademie machen. Mehr dazu erfährst du unter www.diegutemappe.de/PA, P wie Portfolio und A wie Akademie. Und hier in Kriterium 6 schließt sich der Kreis. Denn Tanja fragt ja, soll ich mich als Autodidaktin positionieren? Und hier ist meine Antwort, nein, zumindest nicht alleine damit. Denn ob du studiert hast oder als Quereinsteigerin oder Autodidaktin deine kreative Arbeit anbietest, ist, wenn wir ganz ehrlich sind, Schnuppe. Wenn du die Kriterien für Professionalität erfüllst, dann ist es einfach mal egal, ob du studiert hast oder nicht. Du bist professionell, egal ob mit oder ohne Studium. Aber Tanja, vielleicht bist du ja Autodidaktin und professionell. Denn es kann ja sein, dass die Tatsache, dass du Autodidaktin bist, eine Geschichte erzählt. Deine Geschichte. Und deine persönliche Geschichte kannst du als Stärke und als Alleinstellungsmerkmal nutzen. Tanja hat ja als Quereinsteigerin und Geisteswissenschaftlerin ein ganz spezielles Paket an Expertise, das wahrscheinlich so niemand anderes hat. Und sie bringt eine gewisse kulturelle Sensibilität mit. Wenn dieses Paket an Expertisefeldern nützlich ist für KundInnen, dann ja, dann sollte Tanja diese auf jeden Fall sichtbar machen. Und das Gleiche gilt auch für dich. Denn so können Menschen dich und deine Geschichte und deine individuelle Haltung kennenlernen. Und das ist die Grundvoraussetzung für eine echte, authentische Verbindung. Und das ist etwas, was sich alle Menschen wünschen, auch KundInnen. Und deshalb jetzt mal die Frage an dich. An welche Professionalitätskriterien kannst du heute schon einen großen grünen Haken dran machen? Und an welchen Stellen gilt es vielleicht auch, mit Wohlwollen und Geduld noch einmal Aufmerksamkeit und Energie zu investieren, um dich hier noch professioneller zu fühlen. Ich bin sehr neugierig, welche grünen Häkchen du gerade mental gesetzt hast und an welchen Stellen du gern noch wachsen möchtest. Teil deine Gedanken gern dazu auf Instagram unter @diegutemappe oder auf LinkedIn. Dort findest du mich unter Dr. Franziska Walter oder schick mir gerne deine Haltung auch als Kommentar auf Spotify oder als Bewertung auf Apple Podcasts oder Spotify. Ich lese alles. Und damit wünsche ich dir für heute alles Liebe. Wir hören uns wieder nächste Woche. Ich freue mich auf dich. Bis dahin. Tschüss.